Zeugen der Auferstehung. Gehe ich dann wieder so ein Ding an, das wäre nicht schlecht. Zeugen der Auferstehung. Wir möchten diese Bibelstellen lesen. Was mich beschäftigt hat, ist, wer hat denn die Auferstehung gesehen? Wer hat sie denn erlebt? Wer kann davon berichten? Wer sind diese Zeugen der Auferstehung? Und ist es möglich, dass wir heute Zeugen der Auferstehung sind, obwohl wir selbst vielleicht ihn nicht gesehen oder nicht berührt haben? Und ich denke, die ganze Geschichte, wie sie sich entwickelt, wie wir jetzt einiges auch schon mitbekommen haben durch die Meditation, da ist viel Unglaube bei dem eigentlichen Erleben der Auferstehung. Markus 16, Vers 9 bis 14. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in andere Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den Übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Wow. Also hier wird aufgezählt einige, die ganz persönlich die Auferstehung erlebt haben, ganz authentisch, erster Hand Berichte. Und da gibt es andere, auch die standen Jesus ganz nahe, hatten sein Wort gehört und hatten nichts anderes zu tun, als nicht zu glauben. Etwas, was Jesus ja immer wieder angeprangert hat, dieser Mangel an Glaube, dieser Kleinglaube. Und Jesus hat immer daran gearbeitet, das Reich Gottes ist zu erleben, wenn wir glauben. Jeder, der an mich glaubt, kann gerettet werden. Halleluja. Und er bringt uns dieses Thema Glauben immer nahe. Und doch findet er seine Jünger immer wieder als Ungläubige. Oh, möge der Herr uns heute Morgen als Gläubige finden. Menschen, die glauben, egal was kommt. 1. Korinther 15. Wollen wir mal lesen, wie Paulus viel später zu einer Gemeinde schreibt, das könnten wir heute sein, es waren die Korinther. Korinther, viele Jahre später, nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, haben sie dieses Evangelium gehört und geglaubt. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet. Mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist und dann den Zwölfen. Und danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Und danach erschien er Jakobus und dann den Aposteln allen. Und zuletzt, aber vor allem gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Und Paulus reiht sich ein in diese Liste von Zeugen der Auferstehung. Halleluja. Wir haben Grund zum Glauben. Das Evangelium, jetzt gehen wir zurück zur PowerPoint, das Evangelium ist der einzige Grund unserer Errettung. Es gibt keine andere Errettung. Durch Jesus, durch den Namen Jesus, es gibt keinen anderen Namen auf der ganzen Erde. Rettung, Rettung von unseren Sünden, von unserem schlechten Gewissen. Die Möglichkeit von unseren Gewohnheiten, Bindungen und Süchten wegzukommen. Die Möglichkeit von der Last der Sünde, von der Schuld und alles, was wir in der Vergangenheit verbockt haben, wegzukommen und einen Neuanfang zu machen. Das ist doch ewiges Leben. Und das ist gute Hoffnung und gute Botschaft, dass du an deiner Vergangenheit nicht festhalten musst, auch wenn sie noch so kaputt war und verrückt war. Und wenn du heute drüber nachdenkst, Mensch, was wir alles so auf dem Kerbholz haben. Dass uns da noch einer vergeben kann und das besonders Gott, der sowieso alles aufzählt. Ja, gerade er möchte uns vergeben und uns ganz frei machen. Die Botschaft ist verkündigt worden, sagt der Paulus. Sie wurde angenommen, sagt er. Hier nochmal diese Schriftstelle. Und ich habe es in Rot gemacht, so jetzt diese wichtigen Aussagen. Die Botschaft wurde verkündigt, sie wurde angenommen. Und die Korinther stehen fest. Das Wort, was sie gehört haben, haben es angenommen, haben es geglaubt. Und dadurch sind sie gerettet worden. Und jetzt heißt es, dieses Wort festzuhalten. Das Wort, welches Wort? Das Wort des Zeugnisses. Paulus wurde als Zeuge Jesu nach Korinth geschickt, hat Zeugnis vom Evangelium gegeben, ist selber ein authentischer Zeuge. Er hat selbst Jesus gesehen, ihm ist er begegnet und erzählt von diesem Evangelium. Welches Evangelium? Diese drei Dinge. Er hat sie hier genannt. Der Kern des Evangeliums. Er zählt ihn hier auf. Also wenn du jemandem ganz, ganz kurz das Evangelium erzählen willst, dann erzählst du den Kern des Evangeliums. Was ist das Wichtigste? Es ist genau dieses Wochenende, was wir so meditieren jetzt, seit Freitag. Und super mit diesem Film nochmal dargestellt worden. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, Nummer 1, dass er begraben worden ist und Nummer 3, dass er auferstanden ist am dritten Tag. Diese drei Dinge, sie sind einfach, sie sind schnell zu sagen und doch, sie sind genau dieser Kern, der lebensverändernd ist und der dir und mir Leben geschenkt hat. Aber dann stellt sich Paulus die Frage, nun, woher kann ich wissen, dass das Wahrheit ist? Ich brauche doch Zeugen. Augenzeugen des Evangeliums. Und Paulus sagt, das gehört zu meiner Botschaft. Das gehört zu meinem Bericht, wenn ich euch das Evangelium erzähle, dass ich euch auch sage, wer sind die Augenzeugen? Wer hat das gesehen? Wer hat es erlebt? Ist Jesus wirklich real? Ist er denn wirklich auferstanden? Oder ist es nicht so eine Geschichte, wie man dann gesagt hat, von den Jüngern ebenso erzählt? Nein, es gibt Augenzeugen. Und davon lässt er uns wissen. Und er zählt diese Augenzeugen auf. Kephas, das ist Simon Petrus, auch die Zwölfe, 500 Brüder später, Jakobus wird extra genannt, der Bruder von Jesus, noch einmal die Aposteln. Und Paulus reiht sich dann auch ein. Wen zählt er auf? Er zählt die Augenzeugen auf, die Jesus noch vor der Himmelfahrt gesehen hat, die ihm begegnet sind am Tag der Auferstehung oder während den 40 Tagen oder am Tag der Himmelfahrt. Die Apostel, die Jünger Jesus, sie sind Augenzeugen. Aber interessanterweise ist, dass Paulus auch nach der Himmelfahrt jemand aufzählt, nämlich sich selbst, er Paulus, und sagt, er ist auch mir erschienen. Er hat ein Licht gesehen, er hat eine Gestalt gesehen, er hat die Stimme des Herrn gehört und sagt, das ist ein authentischer Bericht, dass er, Jesus, lebt. Halleluja. Und wie viele seit 2000 Jahren dürfen erleben und dürfen erzählen von diesen Erscheinungen des Herrn, der ihnen begegnet ist. Halleluja. Und wir haben wunderbare Zeugnisse, selbst in der Geschichte und selbst heute. Und es geschieht vor unseren Augen. Und wir hören immer wieder Zeugnisse von Menschen, die Begegnungen haben mit dem Herrn Jesus. Halleluja. Er lebt. Er ist auferstanden. Und du kannst ihn erleben. Also Paulus bekräftigt hier ganz klar, wenn er selbst ein authentischer Zeuge ist, dann kannst auch du ein authentischer Zeuge sein. Der Auferstandene offenbart sich immer noch durch verschiedene Encounter. Er offenbart sich immer noch. Er offenbart sich immer noch. Er offenbart sich immer noch. Und er will sich auch dir in deinem Herzen offenbaren. Und diesen Glauben, den wollen wir festhalten. Halleluja. Lasst uns diese Wahrheit untersuchen. Wahrheit der Auferstehung. Wer glaubt den Zeugen? Nun, das ist ja super, ne? Dass Menschen ihn erlebt haben, davon Zeugen. Aber wir haben hier in unserer Ostergeschichte, in unserer Auferstehungsgeschichte ein Riesenproblem. Wer glaubt den Zeugen? Wer will ihnen glauben? Matthäus 28, da liest es: Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vor dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Die ersten Zeugen des übernatürlichen Eingreifens Gottes am Auferstehungstag sind die Wächter, wo kein anderer da war, die aufpassen sollten, dass keiner der Jünger herkommen würde und meinen so diese Worte von Jesu, dass er am dritten Tag auferstehen würde, dass, um die irgendwie wahr zu machen, indem sie den Leichnam irgendwie wegschaffen würden und dann groß verkündigen würden, er sei auferstanden. Genau dazu waren doch die Wächter bestellt, um diesen Leichnam zu bewachen. Das war ihre Aufgabe. Und dann kam Gott ins Spiel und hat sie überrumpelt. Das konnte kein Mensch. Dazu waren sie viel zu gut ausgerüstet, trainiert, bewaffnet. Starke Leute. Nein, kein Mann, keine Frau hätte es geschafft. Ich weiß nicht, ob der Goliath eine Chance gehabt hätte. Die hatten bestimmt die besten Wächter hier ausgesucht, denn die hatten volle Angst, dass tatsächlich die Worte Jesu wahr werden würden. Aber auch diese Wächter standen dieser Macht Gottes nicht, als er kam mit einem Erdbeben und brachten diesen Bericht. Wer sonst bringt diesen Bericht? Nicht die Frauen, die hatten das nicht erlebt. Nicht Petrus, nicht Johannes, nicht die Jünger hatten dieses erlebt. Die Wächter brachten diesen Bericht und sind dann gelaufen in die Stadt hinein, sind zu den hohen Priestern, ihren Herren, die sie ja bestellt hatten, und haben diese Wahrheit eines übernatürlichen Eingreifen Gottes berichtet, die ersten Zeugen. Was geschah mit diesem Zeugenbericht? Für diese Wächter war es ganz klar: Mensch, wir sind starke Leute, mächtige Leute. Wer kann uns überrumpeln als nur Gott selbst? Das muss Gott gewesen sein. Denn wer hätte uns sonst hier von diesem Grab weggekriegt? Sie waren so überrascht, so überrumpelt. Und sie berichten genau das. Als der Hohepriester das hört, als die Wache das ihnen verkündigte, den Priestern und samt allen Ältesten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und die Wächter sagen: Sag mal, seid ihr verrückt? Das waren doch keine Jünger, die uns mächtige Soldaten hier wegkriegen würden. Seid ihr verrückt? Da müsst ihr aber ganz schön viel zahlen. Uns ist doch die Wahrheit in dem Sinn egal, wenn es Geld gibt. Die Bibel sagt: Viel Geld musste man zahlen, um diesen Wahrheitsbericht auszukreuzen. Was war geschehen? Die Priester glaubten. Hätten sie nicht geglaubt, hätten sie das Geld nicht gezahlt. Wer glaubte den Bericht? Die Wächter glaubten, die Priester glaubten. Aber sie wollten es nicht wahrhaben, weil das gibt Konsequenzen. Wer die Auferstehung glaubt, das gibt Konsequenzen. Es ist wichtig, dass du im richtigen Lager bist, denn dann sind die Konsequenzen für dich positiv. Vergebung und ewiges Leben. Wie wunderbar hat das Olga gesagt am Freitag, wie sie zu diesem Wort gesprochen hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie hat dann gesagt: Hätte Jesus das nicht gesagt, wüssten wir bis heute nicht, dass er uns trotzdem liebt. Wisst ihr, wir haben Jesus auch mit unseren Sünden ans Kreuz genagelt. Mit jeder Sünde, die wir getan haben und tun, nageln wir ihn ans Kreuz. Und wir müssten alle mit diesem schlechten Gewissen rumlaufen, in dieser Finsternis, dass unser Gott doch nur zornig ist und uns vernichten wird mit diesem Zorn. Denn wir haben nichts anderes verdient als nur den Tod selbst. Aber Gott sei Dank, sagte Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Danke, Jesus, dass du heute vergibst. Halleluja.
Ups, war ein bisschen zu schnell. Warum springt das? Okay, Wahrheit des übernatürlichen Ereignisses, Wahrheit des leeren Grabes. Lasst uns mal ans Grab gehen jetzt miteinander. Wir wollen das tun mit den Frauen. Wir wollen dem leeren Grab begegnen. Und wir wollen schauen, wie dieses leere Grab zu uns spricht. Kann das leere Grab uns überzeugen? Ist es Kraft genug, um uns zu überzeugen, dass Jesus auferstanden ist? Und dazu dürfen wir jetzt ein bisschen ein Film.
Wollt ihr gerne wissen, wie es weitergeht, ne?
Zurück zum PowerPoint. Was ist die Wahrheit des leeren Grabes? Ja, das Grab war leer. Die Maria hat das gesehen, die Frauen hatten das gesehen, das Grab war leer. Und dann? Dann ist sie zurückgesprungen und hat den Jüngern was verkündigt? Der Leichnam ist weg. Er ist gestohlen worden. Ihre Vermutung war, dass der Leichnam verlegt wurde. Na? Nichts anderes. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann später dann am Grab selbst, sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Nein, sie sah das leere Grab und glaubte nicht. Das leere Grab hat sie nicht überzeugt, dass Jesus auferstanden ist. Es hat sie nur zu einer ganz logischen Schlussfolgerung gebracht. Tod ist tot, geht auch nicht anders. Ein Leichnam, wenn er nicht da ist, dann muss er woanders sein. Aber er ist und bleibt tot. Andere Frauen, die haben etwas erlebt, was in diesem Film jetzt nicht gezeigt wurde. Maria ist weggesprungen, um den anderen Jüngern den Bericht zu geben. In der Zwischenzeit hatten andere Frauen ein Erlebnis gehabt. Und es geschah, als die deswegen ganz ratlos waren, als sie am Grab standen. Siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Sie haben das Zeugnis des Engels bekommen. Sie standen vor dem Grabe, vor diesem leeren Grabe, ratlos, hatten keine Antwort. Sie hatten aber eine Antwort aus dem Himmel bekommen. Sie hatten das Zeugnis der Engel bekommen. Und das erste Zeugnis hier in dieser Geschichte, Jesus ist auferstanden, ausgesprochen von dem Munde dieser Boten Gottes. Er ist auferstanden, er lebt. Das ist die richtige Erklärung von dem leeren Grab. Das ist die richtige Erklärung von dem leeren Grab. Wenn unser menschlicher Verstand es nicht erklären kann, hat Gott eine Erklärung. Halleluja! Es gibt viele Dinge, die auch unsere Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Aber Gott hat eine Erklärung. Gibt es Dinge, wo heute noch unsere Wissenschaft daran rätselt und deshalb Millionen in die Forschung hineingibt? Wissenschaft kann ja nichts Besseres tun, als nur das erforschen, was Gott gemacht und geschaffen hat. Ja? Und was sie bis heute halt noch nicht entdeckt haben, da müssen sie irgendwann noch hinkommen. Ja? Aber sie glauben doch schon irgendetwas. Ja? Auch hinter dem schwarzen Loch im Weltall, auch da steckt noch etwas. Man hat es nur nicht entdeckt. Man ist dran. Es gibt viele Dinge, die wir mit unserer Logik nicht erfassen können. Gott hat eine Antwort. Vieles in deinem Leben, wo du wie vor einem Berg stehst, keine Antwort findest, Gottes Logik ist mehr. Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Halleluja. Und seine Wege sind auch noch immer höher als unsere Wege. Halleluja. Er hat die richtige Erklärung. Halleluja. Und dann, wie ist das mit diesen Grabtüchern da? Die Frauen, die hatten sich wohl weniger interessiert an diesen Grabtüchern, aber Petrus und Johannes, die reingegangen sind und haben sich diese Tücher ganz genau angeschaut. Der Petrus sieht diese Tücher, wie sie noch da lagen, genau an der gleichen Stelle, wo Jesus begraben war. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die Leinentücher da liegen. Er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Diese Grabtücher waren für ihn kein Beweis, dass Jesus auferstanden war. Keine Ahnung. Ja, und viele von uns laufen so durch die Welt, keine Ahnung. Oh, kapiere ich halt nicht. Wir sind nicht bereit, eine Schlussfolgerung zu machen. Wir sind nicht bereit, hier Gott sprechen zu lassen. Keine Ahnung, kann man halt nicht erklären. Petrus lässt es so stehen. Keine Ahnung, kann das nicht erklären. Aber der Johannes macht sich mehr Gedanken. Er nimmt jetzt zusammen, was er schon gehört hat, was er weiß, was Jesus gesagt und gesprochen hat. Er steht nicht einfach da, keine Ahnung, sondern er fängt an, darüber nachzudenken, was weiß ich schon? Was wurde mir gesagt? Was weiß ich vom Worte Gottes? Welche Begegnungen hatte ich mit Gott schon? Wo hat Gott zu mir gesprochen? Ich muss ein paar Dinge zusammentun und dann finde ich eine Weisheit und finde eine Antwort. Wisst ihr, Geschwister, wir haben viel von Gott bekommen. Viele Menschen merken, auch wenn sie ganz weit weg sind von Gott, dass sie irgendwo einen Bibelvers hatten, einen Taufspruch hatten oder einen Konfirmationsspruch oder dass sie mal in der Kirche waren und etwas gehört haben. Und viele erinnern sich, selbst das Vaterunser, wie kürzlich mal unser Sohn erzählt hat, dass einer seiner Schulkameraden jede Nacht, obwohl er den ganzen Tag nur sündigt, nachts muss er das Vaterunser beten. Irgendwie, nicht, um sich wieder ein reines Gewissen zu schaffen. Auch das hat er nicht vergessen, dieses Vaterunser. Menschen wissen etwas. Wenn sie nur 1 + 1 zusammentun, dann bekommen sie Weisheit von Gott. Und eine Erklärung, warum diese Leintücher da liegen. Wie war das mit dem Johannes? Darauf ging auch der andere Jünger, das ist also Johannes hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Er sah und glaubte. Er sah, dass die Tücher da lagen und so wie ein Schmetterling aus seinem, wie heißt es? Hä? Kokon. Wie er rausschlüpft und das Kokon immer noch so da liegt. Auch so ist Jesus diesen Leintüchern entschlüpft, weil er lebt. Weil er lebt. Und sie blieben gerade so liegen. Und das sah Johannes und das hat ihn überzeugt. Er ist entschlüpft, weil er lebt. Und deshalb konnte es ja nicht anders sein. Weil andernfalls, warum liegen die Grabtücher noch da? Also wenn da noch ein Leichnam ist, dann wären die Grabtücher nicht da gelegen. Und schon gar nicht so, wie sie da lagen. Er hat es verstanden. Halleluja. Also ihr merkt, das leere Grab ist nicht einfach zu verstehen. Viel, viel Unglauben. Aber der es zusammentut mit dem Wort Gottes, mit seiner Botschaft. Bei den Frauen war es die Engelsbotschaft. Bei Johannes war es das, was Jesus schon verkündigt hatte. Lasst uns das Wort Gottes zusammentun mit Dingen, die wir heute erleben. Und wir bekommen Glaubensweisheit. Weisheit für unser Leben und ewiges Leben. Aber die Geschichte geht weiter. Es bleibt nicht beim leeren Grab stehen. Noch ist es nicht Beweis genug. Nein, es sollten auch Begegnungen stattfinden mit diesem Auferstandenen. Halleluja. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hat. Und jetzt werden wir nochmal den nächsten Teil vom Video sehen. Nicht so schnell, ja? Ganz authentische Berichte von der Maria, die Jesus begegnet ist. Und gut, wie es jetzt hier in dem Film dargestellt ist, es gibt andere Filme, wo sie ihn nicht berührt, aber das ist eine andere Sache. Aber sie ist ihm begegnet. Er hat mit ihr gesprochen. Sie hat ihn erkannt. Die Bibel sagt, dass auch der Petrus Jesus begegnet ist. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. So ist ein Zeugnis im Lukas-Evangelium, dass auch Petrus Jesus erlebt hat. Nur haben wir keine Details von dieser Erscheinung. Auch der Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Vers 5 ganz klar, dass Jesus zuerst dem Simon Petrus erschienen war. Lässt die Frau hier aus. Zuerst Simon Petrus erschienen waren. Vielleicht in der chronologischen Ordnung tatsächlich. Aber wir haben keine Details von dem. Aber die Bibel sagt es ganz klar, dass auch er ein authentisches Zeugnis war. Er kam zurück zu den Jüngern und hat wohl davon berichtet, aber alles war noch ein riesen Fragezeichen. Auch diese authentischen Berichte, konnte man ihnen wirklich glauben? Oder haben sie in ihrem Wahn irgendwelche Vorstellungen gehabt, Halluzinationen oder wie man sagt, ne? Nein. Und dann kamen nochmal welche angerannt und das waren die Jünger. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und dann schreibt Lukas, und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Das waren also die Jünger, die in ihr Dorf Emmaus zurückgingen. Und die Bibel sagt im Lukas, dass diese Jünger in ihr Dorf enttäuscht zurückgingen und auf dem Weg begegnet ihnen Jesus. Sie erkennen ihn gar nicht und erzählen Jesus so ganz dreist. Ja, dann sind da die Frauen da angerannt gekommen und haben da erzählt vom leeren Grab und da und die Tücher da und was weiß ich, aber alles Unfug, das haben wir nicht geglaubt. Sie haben uns erschrocken mit diesen Berichten. So erzählen sie das Jesus und wissen gar nicht, dass es Jesus ist. Also wir merken, wie selbst diese authentischen Berichte auch für diese zwei Jünger Unsinn war. Ist das nicht traurig? Ich glaube, vielen von uns ist es auch schon gegangen. Dinge, die du persönlich erlebt hast, deine Heilung, deine Errettung, deine persönliche Befreiung von Bindungen. Und dann erzählst du das jemand und der sagt dann nur, du spinnst halt. Das ist doch nicht wahr. Man fühlt sich so verletzt, wenn man seine eigene persönliche Erfahrung, an die man festhält und durch die man Jesus erlebt hat, wenn ein anderer sie anzweifelt. Und trotzdem sind sie wahr. Sie sind Zeugen Jesu. Und da kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt jetzt. Wahrheit der Begegnungen sind da. Die ersten Augenzeugenberichte stoßen auf Unglauben. Also wenn wir heute das Evangelium erzählen und wir stoßen auf Unglauben, so lasst uns nicht wundern. Die hatten auch schon Unglauben. Obwohl sie schon so viel wussten. Die erste Reaktion auf die Auferstehung Jesu ist Unglauben. Warum? Weil es ein Wunder ist, das nur einmalig geschehen ist. Weil es Gott und nur Gott und nur Gott ist. Weil das in menschliche Logik nicht hineingeht. Deshalb kommt es erst auf Unglauben. Aber Gott sei Dank, dass wir nicht im Unglauben bleiben müssen. Ja, wir dürfen die Dinge untersuchen. Und deshalb macht der Paulus auch ganz klar, hey, es sind Augenzeugen. Und er sagt sogar zu dem Zeitpunkt, wo er den Korinther schreibt, einige von den Leuten, von den Jüngern leben noch. Leute, wenn ihr das genau wissen wollt, dann geht doch hin zu ihnen und fragt sie persönlich aus. Fragt sie persönlich aus. Zeugen Jesu. Jesus hat uns alle zu Zeugen gemacht. Wir sind Zeugen. Wisst ihr, das Evangelium verbreitet sich durch Zeugen. Durch Zeugen. Halleluja. Und als diese hörten, dass er lebe und vor ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht, so sagt Markus in 16,11. Und die anderen Jünger, als diese hingingen und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Also der Markus hatte sich schon daran aufgehalten, dass jeder dieser authentischen Berichte nicht geglaubt wurden. Das wurde ein richtiges Problem. Was macht Jesus damit? Die Bibel sagt, danach offenbarte er sich den Elfen selbst. Jesus kam, als sie zu Tische saßen, und tadelt ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Jesus hat sich erstaunt, er hat sie getadelt. Ich habe euch Zeugen gesandt und ihr habt nicht geglaubt. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, so ich bin jetzt da, jetzt glaubt man endlich. Nein, ich habe euch Zeugen gesandt und ihr glaubt mir nicht. Und Jesus sendet bis heute seine Zeugen. Und so bist du und ich Zeugen. Und bis heute schaut Jesus auf den Rest der Welt und sagt, ich habe euch Zeugen gesandt. Und ihr glaubt ihnen nicht. Wie ist es bei dir? Was ist deine Überzeugung der Auferstehung? Was ist der Punkt, wo du erlebt hast, wo du festgestellt hast, jawohl, es ist wahr. Das göttliche Eingreifen, das leere Grab, die Tücher. Oder ist es die Begegnung mit Jesus? Deine Vision von ihm, seine Stimme zu hören. Hat das Evangelium dich berührt? An welcher Stelle hast du Jesus erlebt? Hat er dich befreit, geheilt, von Bindungen gelöst? Jesus möchte sich dir offenbaren und er hilft uns auf dem Wege. Und wenn wir im Unglauben sind, dann lässt er uns nicht im Unglauben, sondern nein, er kommt persönlich und er lässt sie nicht im Unglauben. Und das ist die gute Botschaft, dass Gott dich nicht im Unglauben nach Hause gehen lässt, sondern er möchte, dass du glaubst. Das ist sein ganzes Ziel. Er möchte, dass du glaubst. Und wenn du noch nicht glauben kannst, dann bleibt er dran, schickt dir noch mehr Zeugen und tut noch einiges andere, bis du glaubst. Denn durch Glauben haben wir ewiges Leben. Halleluja. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und jetzt dürfen wir das Ende des Filmes sehen. Halleluja. Und er kommt dem Thomas zur Hilfe und er hilft ihm zum Glauben. Und dieser Thomas dann, nach so vielem Zweifel, kommt er zur höchsten Form des Glaubens, der sich hinwirft und sagt, mein Herr und mein Gott. Also wenn einer lange sucht und Zweifel hat und die Fragen stellt, aber es genau wissen will, ist er auf dem richtigen Weg, denn Jesus wird ihm begegnen und er wird zur Überzeugung kommen. Mein Herr und mein Gott. Und ich denke, das ist die höchste Form der Hingabe, die wir haben können in unserem Glauben, dass wir ihn, unseren Herrn machen und sagen, Herr, dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Er gibt sich ganz hin. Die Wahrheit des Wortes, und darauf spielt Jesus jetzt ganz am Ende an, die Wahrheit des Wortes und des Zeugnisses. Die Auferstehung, da war dieses Eingreifen Gottes, was die Wächter aufgeweckt hat und den Stein weggerückt hat. Das Grab war leer, die Tücher lagen da. Es waren Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und jetzt zum Schluss, nachdem alles klar ist und alle ihn gesehen haben, alle zur Überzeugung gekommen sind, gibt Jesus eine wunderbare Aussage, die er allen schenkt, allen, die nicht zu seinen Lebzeiten gelebt haben und ihn nicht sehen können. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und Paulus wurde einer dieser, der sich glückselig nennen konnte. Er hatte Jesus nicht in persönlicher Form gesehen, wie er geliebt und gestorben, begraben wurde, wieder auferstanden. Und doch darf er sagen, ich habe Jesus gesehen. Halleluja. Jesus geht weiter und sagt, du kannst dem Evangelium glauben und gerettet werden. Halleluja. Jesus öffnet uns also eine Tür und die Tür jetzt für alle Menschen. Geht hinaus, verkündigt allen Nationen und er sagt, ihr seid jetzt meine Zeugen. Es geht um die Verkündigung. Ihr könnt völlig in dem Segen der Errettung leben zu können. Durch Glauben an das Evangelium, ohne Jesus persönlich begegnet zu sein. Ohne Jesus persönlich begegnet zu sein, kannst du allen Segen haben, den du zum Leben brauchst. Allen Segen Gottes. Halleluja. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Er geht auf eines hinaus. Glaube nur. Glaube nur. Glaube dem Wort. Glaube dem Zeugnis. Segen liegt im Glauben der Zeugnisse. Glaube dem Zeugen, dem Zeugnis der Schrift. Glaube dem Zeugnis deiner Geschwister. Glaube den authentischen Zeugen Jesu. Der Segen liegt in dem Glauben. Noch einmal zurück zu dieser Schriftstelle, die wir am Anfang gelesen haben von Paulus. Ich weise euch noch einmal auf diese Gottesbotschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Wie wunderbar er das gesagt hat. Alles, was wir brauchen, um authentische Zeugen der Auferstehung zu sein, ist, dass wir den Bericht der Bibel glauben, dass wir dem Wort der Predigt glauben und festhalten, festhalten, das ist deine Erlösung, bis der Herr wiederkommt, das ist deine Erlösung, dass wenn wir von hier gehen, dass wir ewig mit ihm sein dürfen, wir haben ewiges Leben, Halleluja. Hast du dem Wort geglaubt? Hast du dem Wort geglaubt? Jesus sagt, selig sind die, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Lasst uns miteinander aufstehen. Wir möchten diesen Glauben vertiefen, indem wir uns einreihen wie die Korinther und sagen, ich glaube dir, obwohl ich auch nicht gesehen habe. Wir dürfen Jesus erleben in unserem Geist. Er offenbart sich durch Visionen, aber er offenbart sich noch viel mehr. Wer Buße tut, der bekommt eine wunderbare Heiligung. Das Abwaschen deiner Sünde ist schon ein Riesenwunder. Viele von euch dürfen von erzählen, wie sie von Bindungen frei geworden sind. Dürfen erzählen, wie ihre Ehe wieder in Ordnung gekommen sind. Dürfen erzählen, wie ihr Leben von einem Chaos, von Depressionen, von Panik wieder in eine Schönheit und in Ordnung gekommen ist. Lass dir dein Zeugnis nicht rauben.